Vis-à-vis. Schreibbegeisterte im Gespräch. Unbekannte Autoren und Autorinnen ganz persönlich. Lernen Sie Menschen mit ihren unveröffentlichten Texten kennen. Entdecken Sie mit mir die Geschichte hinter den Geschichten. Eine Sendung für alle, die sich für Literatur jenseits des Literaturbetriebes interessieren. Ja, hallo und herzlich willkommen. Harald Brachner hinter dem Mikrofon begrüßt euch zur 72. Ausgabe der Literatursendung Vis-à-vis. Und für heute haben wir vorgenommen, weniger Moderation, ist mehr Zeit für den Gast, die Gästin. Und so werde ich es auch heute halten. Mein heutiger Gast ist männlich, wieder mal, Gott sei Dank. Der hat die ein bisschen in Tee treibt, den Stand der Männer, weil ein Drittel Männer, ihr wisst es, zwei Drittel Frauen, warum das so ist, das verschließt sich mir ein bisschen. Und kommt aus Kremsdorf, Stadtgemeinde Ansfelden. Ja, herzlich willkommen, Hermann Knapp.
Guten Abend, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, danke schön. Ich habe mir gerade gestanden, er ist ein Autor, den man kennt eigentlich, aber die erste wirkliche Radiosendung. Und es freut mich total, dass ich die zu mir habe herlotsen können in die Sendung Vis-à-vis. Und damit wir die kennenlernen, vor allem die Hörerinnen und Hörer draußen, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben, jetzt eine Stunde lang, da würde ich dich bitten, dass du dich den Hörerinnen und Hörern vorstellst.
Mache ich sehr gerne. Vielleicht nur eine kurze Bemerkung zu Männern und Frauen. Ich bin zumindest am Internationalen Frauentag geboren, am 8. März. Also okay. Muss man dazu sagen. Ja, mein Name ist Hermann Knapp. Ich bin 1964 geboren. Ich stamme aus dem Bezirk Münd. Das ist ja auf der niederösterreichischen Seite der Nachbarbezirk zur Freistadt. Bin in Bad Großbertholz aufgewachsen bei meiner Großmutter. Ja, habe dann dort auch die normale Schulausbildung durchlaufen, Volksschule, Hauptschule. Mein Bezug zu Freistadt ist, dass ich dann 5 Jahre in Freistadt die Handelsakademie besucht habe.
Okay.
Das verbindet mich in gewisser Weise noch immer mit der Stadt. Also ich komme nicht sehr oft her, aber wenn, dann gerne. Nach der Schule bin ich dann nach Linz gegangen, da habe ich ein Jahr lang ungefähr bei einer Versicherung gearbeitet, aber schnell bemerkt, dass das nicht das meine ist. Dann habe ich Theologie studiert in Linz, habe das Studium auch abgeschlossen, aber ich habe daneben schon begonnen, bei einer Zeitung in Niederösterreich zu arbeiten, Niederösterreichischen Nachrichten. Und nach dem Studium ist dort überraschend ein Job frei geworden. Ja. Und den habe ich angenommen und das ist bis heute mein Brotberuf.
Wie lange machst du das jetzt schon?
Bei der Zeitung. Ja. Ich habe 1990 begonnen als Ferialpraktikant und seit 1995 bin ich angestellt.
Und du wohnst jetzt in Ansfelden?
Ich wohne in Ansfelden, ja. Eigentlich. Also ich war immer Grenzgänger zwischen die Bundesländer. Ich bin von Niederösterreich nach Oberösterreich in die Schule gefahren und fahre jetzt von Oberösterreich nach Niederösterreich in die Arbeit. Wir wohnen jetzt seit 1995 in Ansfelden, haben uns dort ein Haus gekauft, ja, und sind dort da gut beheimatet.
Ja. Gibt es Kinder, gibt es Haustiere?
Wir haben 4 Kinder, 3 Söhne, eine Tochter, wobei 3 jetzt schon erwachsen sind, also über 18. Die Tochter ist auch schon ausgezogen aus unserem Haus, hat eine eigene Wohnung und die Söhne sind oft bei ihren Freundinnen, also es ist für unsere Verhältnisse oft ungewöhnlich still im Haus.
Das kann ich mir vorstellen, vorher 4 Kinder.
Ja, es ist der Kleinere noch da mit seinen 13 Jahren, der geht noch in die Schule. Der wird uns ja auch nur eine Weile erhalten bleiben. Wir haben 2 Katzen, wo ich immer sage, Ich habe eher das Gefühl, sie halten sich uns, aber das, glaube ich, geht vielen Katzenbesitzern
ja,
so.
Ja, ja, das ist so. Ja. Okay, Nachrichten, das heißt niederösterreichische Nachrichten ist aber nicht zu vergleichen mit den oberösterreichischen Nachrichten.
Nein, es ist nicht zu vergleichen, es ist eine Wochenzeitung, also es ist keine Tageszeitung, sondern eine Wochenzeitung. Es gibt es in jedem Bezirk in Niederösterreich, ich bin zuständig für den Bezirk Amstetten und wir berichten wirklich aus den Gemeinden, wir sagen immer, sozusagen wir begleiten die Leute von der Wiege bis zur Bahre mit allem, was da so passiert.
Das ist nämlich die Affinität. Das Freie Radio macht es genauso. Genau. Von Leuten aus der Region für die Leute der Region. Das ist was man zum Beispiel im Freien Radio Freistadt besonders taugt. Mhm. Das ist eine klasse Geschichte und du wirst dann nicht irgendwie reglementiert irgendwo eingepresst, wie es dann die Öffentlich-Rechtlichen dann schon machen. So wird es auch bei dir bei der Zeitung gewesen sein. Was mich nur interessiert, man lernt Theologie, das ist ja kein Studium auf ein Jahr, und übt es dann nicht aus?
Ja, für mich war halt dann die Liebe zum Schreiben irgendwie das, was mich dann angezogen hat oder warum ich dann zur Zeitung gegangen bin. Aber ich muss sagen, ich möchte diese 5-6 Jahre, die ich Theologie studiert habe, nicht missen, weil man einfach beim Theologiestudium, man befasst sich auch viel mit Philosophie und auch mit Soziologie. Es weitet den Horizont und von dem her kann man so ein Studium immer irgendwie verwenden.
Das kann man auf jeden Fall verwenden. Wir hören jetzt den ersten Text von dir. Bitte, Hermann. Ja.
Dieser Text stammt aus dem Satireband Odysseus im Supermarkt, der im Aravel Verlag erschienen ist 2005. Häutung. Ich stamme aus einer dickhäutigen Familie, väterlicherseits. Lass nichts zu nahe an dich heran. Nur wer eine dicke Haut hat, vermag dem Leben zu trotzen, lautete die Devise meines Großvaters. Tatsächlich war es so, dass er nach jedem Schicksalsschlag, den er erlitt, ob ein geliebter Mensch starb, ob er eine Arbeitsstelle verlor, aber auch wenn er von jemandem bitter enttäuscht wurde, tagelang im abgedunkelten Schlafzimmer lag, nicht sprach, nicht aß und, so erzählte mir zumindest meine Großmutter einmal, nicht einmal mehr atmete. Eines Morgens kam er dann wieder heraus und lebte sein Leben weiter, als sei nichts geschehen. Doch es hatte sich etwas verändert, denn jedes Mal, wenn Großvater da im dunklen Zimmer lag, wuchs ihm eine neue zusätzliche Hautschicht. Sie sollte ihn in Zukunft wohl besser vor ähnlichen Bedrohungen schützen, auch wenn sie dafür nicht das tauglichste Mittel zu sein schien, da Ängste ja meist im Inneren, in der Seele entstehen. Und dagegen konnte die Haut nicht helfen. Wie sollte sie Großvater vor Trauer und Verzweiflung bewahren? Tatsächlich war es aber so, dass bei Großvater mit jeder neuen Hautschicht, die ihm wuchs, auch eine zunehmende Gleichgültigkeit der Welt gegenüber einherging. Vielleicht gab es ja eine geheimnisvolle Verbindung zwischen seiner Haut und seinem Herzen. Je dicker die eine, desto teilnahmsloser das andere. Seinen Abschluss fand dieser Prozess nach dem Tod seines Sohnes und seiner Schwiegertochter. Sie ertranken in einem See an einem schönen, heißen Sommertag. Großvater nahm die Nachricht mit großer Gleichmut auf, zumal sein Verhältnis zu seinem Sohn ein sehr schwieriges war. Doch am Tag nach dem Begräbnis saß er auf seiner geliebten Bank vor dem Haus und plötzlich wuchs ihm eine neue Hautschicht. Zum ersten Mal auch außerhalb seines abgedunkelten Schlafzimmers. Am Abend konnte Großvater nicht mehr ins Haus gehen. Er konnte sich überhaupt nicht mehr rühren. Seine Haut war nun so dick und so hart, dass sie jede, auch die kleinste Bewegung des Körpers, unmöglich machte. Fortan war Großvater im Pflegefall. Er musste gefüttert und gewaschen werden wie ein kleines Kind. Sein Leben reduzierte sich auf sein Bett, in dem er die Nächte zubrachte, und auf die Bank vor dem Haus, wo er bei Tage saß. Jeden Morgen wurde er hinaus, jeden Abend hineingetragen. Das ging so lange, bis meine Großmutter das ewige Hin und Her satt hatte. Und so ließ sie ihn eines Nachts einfach draußen sitzen. Und von da an jede Nacht. Im Sommer bei glühender Hitze, im Winter bei eisigem Frost. Es ist ihm recht so. Ich habe es in seinen Augen gesehen, sagte Großmutter. Außerdem ist seine Haut nun so dick, dass ihm ohnehin keine Witterung etwas anzuhaben vermag. So grausam das auch erscheinen mag, bin ich doch sicher, dass Großmutter ihren Mann bis zuletzt aufrichtig liebte. Zweimal am Tag ging sie hinaus und streichelte ihm sanft über den Kopf. Sie steckte ihm ein kleines Röhrchen zwischen die steifen Lippen und flößte ihm eine kräftige Brühe ein. Dann kniete sie sich lange vor ihn hin und schaute ihm liebevoll in die Augen. Auf diese Art und Weise sprachen sie miteinander. Und es lag eine größere Zärtlichkeit in ihren Blicken, als in den Umarmungen manch anderer Paare. Wir Kinder mochten unseren Großvater sehr. Er sah uns bei unseren Spielen zu, schimpfte aber nie mit uns, nicht einmal, wenn ihn ein Ball mitten auf die Nase traf. Vermutlich spürte er es gar nicht, und wenn, so konnte er sich nicht beschweren. Im Winter war es unsere Aufgabe, Großvater am Morgen mit einem Besen vom frisch gefallenen Schnee der Nacht zu befreien. Im Frühling mussten wir die Vögel verscheuchen, die ausgerechnet auf seinem Kopf Nester bauen wollten. Wir erfüllten diese Pflichten gewissenhaft und es schien, als könne Großvater bis zum jüngsten Tag dort draußen sitzen. Doch dann kam jene unglückselige Winternacht, in der hungrige Vögel Großvater die Augen aus dem Kopf pickten. Meine Großmutter weinte an jenem Tag um ihn, als sei er schon gestorben. Tatsächlich war es ohne die Augen auch so gut wie unmöglich festzustellen, ob er noch lebte oder schon tot war. Und so war es wohl nicht Gewissheit, sondern eher ein bewusster Akt der Loslösung, als Großmutter eines Tages verkündete, dass Großvater nun verstorben sei. Die Totengräber mussten ein besonders großes Grab ausheben, denn Großmutter verlangte, dass er beigesetzt wurde, wie er in seinen letzten Jahren gelebt hatte, sitzend auf der Hausbank. Und sie hatte recht damit. Ihn von der Bank zu trennen, wäre ein Frevel gewesen.
Ja, danke schön, Hermann Knapper. Unglaublicher Text. Du hast ihn einmal vorgelesen und ich kenne ihn jetzt. Und ja, jetzt geht er nur mehr ein, das erste Mal. Boah, danke schön. Ja, was passt da drauf?
Ja, ich glaube, da braucht man nicht viel sagen. Und zu dieser Geschichte, die ich gerade gelesen habe, da passt nur ein Song und das ist Großvater von STS.
Ja, bitte sehr.
Bei jedem Wickel mit der Mutter war mein erster Weg von daheim zu dir. Und du hast gesagt, sie ist allein, das musst verstehen. Alles vergeht, komm, trink ein Bier. Dann hast du gemeint, das ganze Leben besteht aus Nehmen und viel mehr Geben. Worauf ich aus den Kosten in der Nacht die paar tausend Schilling geflattert hab. Zum Verputzen in der Diskothek, ein paar Tage drauf hast mich dann auch gefragt. Ich hab's bestritten, hysterisch bläht, dein Blick war traurig, dann hab ich gerät. Du hast nur gesagt, komm, lass mal's bleiben. Geld kann gar nie so wichtig sein. Wenn du vom Krieg erzählt hast, wie du einen Russen auch genau gegenüberstanden bist, ihr habt euch gegenseitig einen Schick am Boden, die Hand am Abzug hat zittert vor lauter Schiss. Oder deine Frau, die den ganzen Tag dir die Ohren voll gesungen hat. Du hast nur gesagt, ich hab sie gern. Ich muss nicht alles, was sie sagt, immer hören. Großvater, kannst du nicht aber kommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, ich möchte so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater. Du warst kein Übermensch, hast auch nie so dann grad, deswegen war da irgendwie ein Krach. Und durch die Art, wie du dein Leben gelebt hast, hab ich eine Ahnung gekriegt, wie man's vielleicht schafft.
Grundsatz war, zuerst überlegen, eine Meinung haben, dahinter stehen.
Niemals gewollt, alles bereit, aber auch keine Angst vor irgendwem.
Großvater, kannst du nicht aber kommen auf einen schnellen Kaffee? Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nie. Großvater, Großvater, kannst du nicht aber kommen auf ein Stolzkaffee? Großvater, ich möchte das so viel sagen, was ich erst jetzt verstehe. Großvater, du warst mein erster Freund und das vergiss ich nicht.
Großvater.
Ganz ausspielen lassen. Sternstunde der österreichischen Musik, SDS mit Großvater. Ja, unglaublich, unglaublicher Text und unglaubliche Musik dazu. Der heutige Gast ist der Hermann Knapp aus Kremsdorf bei Ansfelden. Es geht in der zweiten Runde sozusagen bei mir immer um das Schreiben. Ja, man lernt es einmal in der Schule, das heißt noch nicht, dass man literarisch schreibt, aber ich habe schon Geschichten gehört von, das waren damals Mädchen, die schon im Kleinkindalter der Mutter zum Beispiel Texte angesagt haben, weil sie selber noch nicht schreiben können. Wie ist das bei dir losgegangen? Warum kann man sagen, Tagebuch vielleicht oder sowas ähnliches? Ich weiß es nicht.
Also im Kleinkindalter könnte ich mich nicht erinnern, dass ich schon Texte diktiert habe. Nein, ich denke, wie bei vielen Leuten, die letztlich dann schreiben in der Schule auf jeden Fall. Also ich war im Aufsatzschreiben halt schon immer irgendwie, bin ich gelobt worden vom Lehrer und man merkt dann mit der Zeit, ja, man hat da eine gewisse Ader oder ein gewisses Talent, was andere halt nicht so haben. Und das inspiriert natürlich auch, das weiterzumachen. Ich habe dann natürlich auch im Studium geschrieben, also ich war dann bei der Studentenzeitung, da habe ich zumeist Satiren beigesteuert und habe dann auch einmal beim Bewerb mitgemacht, das war glaube ich 1993 von der Caritas im Mostviertel.
Wie alt warst du da?
1993, das war in Netzen.
Okay, okay. Du hast da bei einem Wettbewerb mitgemacht?
Genau, und da habe ich den ersten Preis gemacht. Das hat natürlich auch wieder für einen sozusagen angehenden Schriftsteller ist das halt natürlich schon eine schöne Sache und motiviert natürlich auch wieder weiter zum Schreiben. Ich habe dann immer wieder mal Texte verfasst und irgendwann denkt man sich dann einmal, ja, man will eigentlich doch nicht nur für die Schublade schreiben und probiert dann einmal und schickt es einen Verlag. Also mir war es dann schon wichtig, ein gewisses Qualitätsmerkmal, ja, nimmt es ein Verlag, ist es so gut, dass ein Verleger sagt, ja, ich möchte dieses Buch veröffentlichen. Nachdem mir das dann mit dem Aravel Verlag, mit dem Paul Jäck gelungen ist, habe ich 2005 dann meinen ersten Geschichten- und Satireband veröffentlicht und seitdem eigentlich regelmäßig Bücher.
Wie wichtig ist, das beantwortet sie vielleicht von selber, aber ich frage es trotzdem, wie wichtig ist die Förderung bereits in der Schule, dass man einen Aufsatz schreibt, der erkannt wird von den Lehrerinnen und Lehrern als gut? Das ist, glaube ich, ist das schon?
Also ich kann es jetzt nur für mich sagen. Ja. Also für mich war das natürlich schon ein Anreiz, wenn ich kann mich erinnern, als ob man der Lehrer einmal in der Pause einfach gesagt, ja, dieser Aufsatz ist anders als den Schulkollegen schreiben oder so. Und also er hat es nicht vor der Klasse gemacht, was eh nicht gut gewesen wäre, aber er hat es mir persönlich gesagt und das war schon ein Anreiz. Das war schon in der Hauptschule einmal.
Warum war das nicht gut gewesen? Da muss ich jetzt noch nachhaken.
Ja, weil ich mir denke, weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist, das jetzt vor der Klasse so herauszuheben, aber es war einfach für mich persönlich dann die Anerkennung und das Gespräch, das mit Lehrer einzeln auch war einfach nett.
Warum ist, Frage ist das, ich habe mit 12, 13 Schreiben angefangen, da drüben im Marianum, 150 Meter da weg, und ich bin total belächelt worden, ein Bub, der schreibt. Mhm. So haben wir gedacht, vielleicht ist dahinter die Angst gestanden, dass man sich auch lächerlich macht als männlicher Schreibender.
Nein, diese Angst habe ich eigentlich nicht. Also das habe ich mir nie gedacht.
Was hat und was macht auch jetzt noch immer Schreiben mit dir?
Naja, Schreiben ist irgendwo ein Lebenselixier. Ich glaube, jeder, der Texte, also der schriftstellerisch tätig ist, weiß, es ist irgendwo ein innerer Drang auch. Man kann ja gar nicht anders. Also mir geht es so, es ist natürlich für mich auch ein Ausgleich zum Journalismus. Ich meine, ich verdiene Schreiben mein Brot, aber das literarische Schreiben ist halt schon nochmal was ganz was anderes, weil man kreativer sein kann, seine Gedanken schweifen lassen kann. Und ich werde einfach unrund. Also wenn ich ein paar Wochen nicht dazukomme, merke ich einfach, es drängt was. Grundsätzlich ist Schreiben Lust und Frust. Also ich glaube, das weiß auch jeder Schreibende. Es ist beinharte Arbeit, manchmal fließt es. Ja, es hat alles, aber ich möchte es nicht missen. Es ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich könnte ohne Schreiben nicht leben.
Und wir lassen wieder fließen. Hermann Knapp, bitte.
Ja, ich lese einen Auszug aus einem Text, erschienen in den Linzer Facetten 2013. Der Vertrag. Wir kommen, um Ihr Herz abzuholen, sagte der Mann. Kurz nach Mitternacht hatte meine Türglocke plötzlich Sturm geläutet. Als ich öffnete, standen zwei in weiße Kittel gekleidete Gestalten draußen, die eine Art Gummihandschuhe trugen. Sie sahen aus wie Ärzte im Operationssaal. Nur der Mundschutz fehlte. Ich starrte den Mann an, der gesprochen hatte, eher verblüfft als erschrocken. »Wie bitte?«, fragte ich schließlich. »Ihr Herz. Wir brauchen Ihr Herz«, wiederholte er ungeduldig. Ich schüttelte den Kopf. »Ich bin müde und das ist ein sehr dummer Scherz«, sagte ich empört. Der Mann musterte mich mit durchdringendem Blick aus kalten Augen. »Sehe ich tatsächlich aus, als würde ich scherzen?«, fragte er. Jetzt stieg Wut in mir empor. »Mir reicht es, verschwinden Sie«, rief ich und wollte die Tür zumachen, doch er stellte blitzschnell seinen Fuß in den Spalt. Mit einer Hand zog er die Tür wieder auf, und obwohl ich mich mit aller Kraft dagegen stemmte, gelang es mir nicht, ihn daran zu hindern. »Wir haben keine Zeit für diese Spielchen. Wir brauchen Ihr Herz sofort. Jede Minute zählt«, sagte der Mann und packte mich am Arm. Ich stieß seine Hand weg. »Fassen Sie mich nicht an«, fuhr ich ihn an. »Gehen Sie oder ich rufe die Polizei. Mein Herz bekommen Sie ganz bestimmt nicht.« »Doch, das werden wir«, sagte er entschieden. »Sie haben sich selbst bereit erklärt, es zu spenden. Ich habe den Vertrag bei mir.« Er zog ein verknittertes Bündel Papier unter seinem weißen Kittel hervor und fuchtelte mir damit vor dem Gesicht herum. Ich griff danach. Es war tatsächlich jener Vertrag, mit dem ich mich bereit erklärt hatte, als Organspender zur Verfügung zu stehen, sollte mir etwas zustoßen. Meine Unterschrift prangte auf der letzten Seite. »Nach meinem Tod«, sagte ich entschieden, »ich habe mich bereit erklärt, meine Organe zu spenden, wenn ich bei einem Unfall sterben sollte, aber nicht solange ich lebendig und gesund bin.« Der Mann seufzte. »Wieder einer, der das Kleingedruckte nicht gelesen hat«, sagte er mit genervter Stimme, nahm mir das Papierbündel aus der Hand, blätterte darin und hielt mir dann eine Seite vor die Nase. »Hier, in Unterparagraf 545.12 steht es klar und deutlich.« »Was steht da?«, fragte ich. Ich hatte die Schrift auf der Rückseite damals gar nicht als solche wahrgenommen, sondern sie für eine Maserung des Papiers gehalten. Er zog eine Lupe aus der Tasche und begann mit ihrer Hilfe zu lesen. »Sollte eine dringliche Situation eintreten, die es zum Wohle des Staates nötig macht, meine Organe frühzeitig zu spenden, dann bin ich bereit, diese auch vor meinem Ableben unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Die Entscheidung über das Vorliegen eines entsprechenden Notfalles trifft die Regierung.« Ich sah den Mann einen Moment sprachlos an, dann schüttelte ich den Kopf. »Das ist Betrug. Niemand hat mich darauf hingewiesen, dass es solche Sonderklauseln gibt. So einen Passus hätte ich nie und nimmer zugestimmt«, sagte ich. »Das sind die üblichen Ausreden«, erwiderte der Mann. »Sie hätten sich den Vertrag eben genauer durchlesen sollen. Sie haben unterschrieben und somit ist er rechtskräftig.« Ich schaute in seine kalten Augen und begriff, dass es ihm tatsächlich ernst war. Er würde mir ohne zu zögern das Herz aus dem Leib schneiden. Ich musste versuchen, Zeit zu gewinnen. »Was ist das für ein Notfall?«, fragte ich. Er seufzte. »Der Präsident hat heute einen Herzinfarkt erlitten. Es steht sehr schlecht um ihn. Er braucht ein neues Herz, und zwar sofort. Sie wissen, dass wir uns in einer politisch schwierigen Lage befinden. Die jüngsten Terroranschläge haben die Bevölkerung verunsichert, und es kann leicht sein, dass wir bald Krieg haben. Hinzu kommt die wirtschaftlich angespannte Lage. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist eine Führungskrise.
Wir benötigen einen starken Präsidenten. Er muss so schnell wie möglich wieder handlungsfähig werden. Und Ihr Herz ist, er zog einige Befunde unter seinem Kittel hervor, medizinisch gesehen das ideale Spenderorgan. Und ich? Fragte ich. Er sah mich verwirrt an. Was meinen Sie? Was passiert mit mir, wenn Sie mir mein Herz nehmen? Schrie ich wütend. Er musterte mich, als sei ich ein kleines, begriffsstütziges Kind. Na, Sie sterben, sagte er dann.
Ja, ich sag gar nichts drauf, nur was an Musik, bitte.
Ja, ich habe einen Titel von Konstantin Wecker ausgesucht, der irgendwie zum Text passt und auch zur momentanen weltpolitischen Situation. Man braucht ja nur an Trump und Kim Jong-un denken. Das Lied heißt Im Namen des Wahnsinns.
Ja, bitte sehr.
Im Namen des Wahnsinns, Sie sind verhaftet. Sie haben zu laut und zu weit gedacht. Im Namen des Wahnsinns, Sie bleiben umnachtet, Sie brauchen nicht denken, Sie sind überdacht. Im Namen des Wahnsinns, Sie sind überführt, Sie haben sich ab und zu selber gespürt. Im Namen des Wahnsinns, Sie haben gelacht und das hat Ihnen auch noch Spaß gemacht. Im Namen des Wahnsinns wird jeder vernichtet, der sich von innen etwas belichtet. Im Namen des Wahnsinns ist zu unterlassen, sich irgendwie mit sich selbst zu befassen. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht, denn uns hat der Wahn um den Sinn gebracht. Er hat einen Mantel aus Kälte an, weil man Frierende besser regieren kann. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht und nennt sich Recht und nennt sich Macht. Verjagt die Sonne, löscht die Zeit und stiehlt uns aus der Wirklichkeit. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht. Denn uns hat der Wahn um den Sinn gebracht. Er hat einen Mantel aus Kälte an, weil man Frierende besser regieren kann. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht und rennt sich Recht und nennt sich Macht. Verjagt die Sonne, löscht die Zeit und stiehlt uns aus der Wirklichkeit. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht, denn uns hat der Wahn um den Sinn gebracht. Der hat einen Mantel aus Kälte an, weil man Frierende besser regieren kann. Ja, ja, der Wahnsinn schleicht durch die Nacht und nennt sich Recht und nennt sich Macht. Verjagt die Sonne, löscht die Zeit und stiehlt uns aus der Wirklichkeit.
Ja, was soll ich da? Da kann ich schon gar nichts dazu sagen. Zum Text nicht und zur Musik nicht. Ja, Konstantin Wecker kehrt in jede CD-Sammlung. Das ist einfach unbedingt, das muss, ganz klar. Ja, da brauche ich nicht Zeit im Bild oder sonst was anschauen, sondern er bringt es absolut auf den Punkt und es steht immer Gefühl im Vordergrund eigentlich. Ja. Wenn Sie euch jetzt erst einschaltet, ihr hört es vis-à-vis live aus dem Studio des Freien Radio Freistadt vis-à-vis, hört ihr jeden zweiten Mittwoch im Monat um 17 Uhr. Die Wiederholungen gibt es, jetzt aufpassen, schon morgen, Donnerstag, 12 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr. Und mein heutiger Gast ist der Hermann Knapp aus Kremsdorf. Ein begnadeter Schreiber, kann ich sagen, weil ich schreibe auch ein bisschen. Ja, und zum Beispiel, da gibt's die Alberndorfer Kulturtage jedes Jahr einmal. Da gibt's den Lyrik-Märchen-Prosa-Preis und den hat er endlos oft gewonnen und heuer hat er gar nicht mit, hat er gesagt, weil er mühe mal wie einen anderen vorn haben. Ja, falsche Bescheidenheit, die sind einfach sau gut, deine Texte, wie ich es finde. Wie schaut dein Alltag aus? Wie integrierst du dein Schreiben in deinen Beruf, Familie und was auch sonst noch? Du bist ja jetzt gleich nach der Sendung Weg zu einer Lesung unterwegs. Mhm. Da können wir gleich Werbung machen.
Ja. Die ist allerdings, ich habe um 19.30 Uhr Lesung, die ist allerdings im Mostviertel in der Gemeinde Biberbach, da bei den Literaturfreunden.
Das ein wenig weit, aber er kommt umeinander mit seinen Texten. Wie wichtig ist es für dich, bleiben wir bei der Frage, wie integrierst du deine Schreibwut? Das Wort passt mir überhaupt nicht. Wie integrierst du dein Schreiben in deinen Alltag? Wie schaut der Alltag aus, der Schreiballtag, das hören wir knapp?
Naja, ein Schreiballtag in dem Sinn gibt es nicht bei mir, muss ich zugeben, weil einfach mein Leben dann schon vom Proberuf, vom Journalismus natürlich dominiert wird und auch von der Familie. Das heißt, die Zeit, die ich zum Schreiben habe, die zwickern wir mehr oder weniger halt irgendwo runter. Sie ist auch unregelmäßig. Also ich habe schon gesagt, meine Kinder sind jetzt erwachsen, dadurch wird manches auch leichter natürlich. Ich arbeite meist am Sonntag und habe am Dienstag einen freien Tag. Okay. Und das heißt, also wenn die Kinder in der Schule sind und so, da komme ich jetzt natürlich regelmäßiger zum Schreiben. Früher war es halt so, dass ich oft einmal einfach auch in der Nacht geschrieben habe und ja, mache ich auch jetzt noch manchmal und wenn ich einmal 2 Stunden Zeit habe, dann setze ich mich zum Computer, weil ich arbeite jetzt an einem Roman, dann ein bisschen schwierig ist, wenn du nur 2 Stunden bis drinnen bist, musst du schon wieder weg, also ja. Ich würde mir manchmal wünschen, ich hätte wirklich eine Woche nur Zeit zum Schreiben. Vielleicht muss ich das einmal machen, einen Wochenurlaub nehmen. Ich weiß nicht, ob es meiner Frau gefallen würde, aber einen Wochenurlaub nehmen und irgendwo auf eine Hütte fahren und nur schreiben. Schauen wir mal.
Aber es geht ja einiges weiter, auch in dieser wenigen Zeit des Schreibens bei dir. Das ist ja keine Frage. Das ist eben diese Fastsucht, wie du am Anfang gesagt hast. Es muss aus und das, ich muss das machen. Ja. Und jetzt hören wir wieder was von dir. Bitte, Hermann.
Ja, ich möchte einen Auszug aus meinem letzten Roman lesen, der heißt Der Tote, der nicht sterben konnte. Da muss ich ein paar Worte dazu sagen, damit man weiß, worum es geht. Der ist im Verlag Wortreich in Wien erschienen. Zum Inhalt, also ausgerechnet in einer österreichischen Kleinstadt verbinden sich ein Vogelgrippe, ein Schweinegrippevirus und ein bis dahin unbekanntes Kakerlakengrippevirus zu einem monströsen Supervirus. Und dieses Ambrosia-Virus, benannt nach der Speise, die den griechischen Göttern die Unsterblichkeit verlieh, bewirkt, dass Menschen, die eines unnatürlichen Todes sterben, also etwa durch einen Unfall oder Gewalteinwirkung, eben nicht sterben können. Und der Erste, bei dem das Virus zutage tritt, das ist die Hauptperson des Romans, der Martin Heinz. Er hat einen Autounfall, eine Leitschiene bohrt sich in seinen Körper und er müsste tot sein, aber er stirbt nicht. Im Krankenhaus stehen die Ärzte vor einem Rätsel und da setzt der Text jetzt an. Der Chirurg beugte sich über Heinz' Bauch und musterte die riesige Wunde. Danach blickte er ratlos die anderen Ärzte an, die um den Operationstisch standen. Schließlich seufzte der Chirurg und beugte sich zu Heinz' Ohr herab. Ihre Magen, ihr Magen, ihre Gedärme, ihre Nieren, es ist alles Matsch, sagte er, wie Heinz diesen Mann mochte. Kein Herumgerede, keine verwirrende Litanei von medizinischen Fachausdrücken, sondern eine klare, eindeutige Botschaft. So sollte ein Arzt sein. Der Chirurg richtete sich auf. Was immer wir jetzt tun, wir können dem Patienten nicht wirklich helfen, erklärte er seinen Kollegen und den Schwestern. Dann beugte er sich erneut zu Heinz herab und flüsterte so leise, dass nur dieser es hören konnte. Sie haben ihren Spaß gehabt. Man wird in der medizinischen Fachwelt noch in vielen Jahren über ihren Fall reden. Wenn es das war, was sie wollten, eine gewisse Art von Unsterblichkeit, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Aber jetzt sollten sie gehen. Das würde es für uns alle einfacher machen. Prompt bekam Heinz wieder ein schlechtes Gewissen. Woher nahm er das Recht, diesen Menschen solche Probleme zu bereiten? Also nickte er gehorsam, schloss die Augen und versuchte zu sterben. Er versuchte es wirklich. Minutenlang. Aber es klappte nicht. Der Arzt bemerkte seine Ratlosigkeit. Er lächelte ihm aufmunternd zu. »Vielleicht brauchen Sie nur ein wenig mehr Ruhe«, flüsterte er. Dann wandte er sich an seine Kollegen und die Schwestern. »Wir werden jetzt eine Zigarettenpause machen. Ich bin sicher, wenn wir in 10 Minuten zurückkommen, liegt hier ein Toter auf dem Tisch«, sagte er und scheuchte seine Untergebenen aus dem Operationssaal. Im Hinausgehen zwinkerte er Heinz verschwörerisch zu. Der teilte den Optimismus des Arztes allerdings nicht. Auch die Stille würde nichts helfen. Da war er sich sicher. Er hob den Kopf und sah sich suchend im Raum um. »Tot?«
rief er schließlich. Er musste doch hier sein. Es war sein Job, hier zu sein, angesichts von Heinz' Verletzungen auf jeden Fall. Er musste auf der Liste von Gevatter Tod stehen, und zwar ganz oben. »Wo bist du, Tod?« schrie er. Der Tod antwortete nicht, und er kam nicht. Heinz tröstete sich mit dem Gedanken, dass vielleicht irgendwo gerade ein Massensterben im Gange war. Ein überraschender Terroranschlag, mit dem selbst der Tod nicht hatte rechnen können, so wie 9/11. Bestimmt war er im Augenblick einfach zu beschäftigt, und Heinz konnte ihm ja nicht davonlaufen. Wozu also die Eile? Er würde ihn schon holen, wenn er mit seiner Ernte bei dem Massaker fertig war. Schließlich hatte der Tod noch keinen Menschen vergessen. Oder zumindest hatte Heinz noch nie von einem derartigen Fall gehört.
Ja, danke schön. Es geht auch so. Es geht auch mit zynischem Humor à la Hader. Ja, was hören wir Musik?
Ich habe mir gedacht, wir Menschen merken ja oft erst, wenn wir was verloren haben, was wir eigentlich daran hatten. Und es geht auch den Ambrosianern in der Geschichte so. Wir haben eine schöne Welt, auf die wir achten müssen. Und welcher Song könnte es besser ausdrücken als Louis Armstrong mit What a Wonderful World?
Ja.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Hat mir wirklich ins Herz geschaut mit allen seinen Musiktiteln, auch die noch kommen werden. Louis Armstrong, What a Wonderful World, 2 Minuten 16, leider nur lang, aber eine wahnsinnige jede Sekunde davon ist einfach zu genießen, zum Genießen. Wie wichtig sind Freunde für dich und müssen es unbedingt Schreibfreunde sein?
Freunde sind eigentlich sehr wichtig für mich. Keine Facebook-Freunde. Ich meine, es können bei Facebook-Freunde auch Freunde dabei sein, aber das ist dann schon noch eine ganz andere Kategorie. Ich habe auch Freunde, die selber schreiben. Ja, meine besten Freunde sind aber eigentlich lange Wegbegleiter, also die ich schon vom Studium her kenne. Wir haben da eine Familie, mit der wir sehr eng verbunden sind. Das sind unsere engsten Freunde. Ja, da trifft man sich regelmäßig, da kann man auch mal über Probleme, die es gibt, sprechen. Ist etwas, was ich nicht missen möchte.
Hm. Welche Eigenschaften gefallen dir an anderen?
Welche Eigenschaften mir gefallen? Das ist eine interessante Frage. Also ich bin grundsätzlich ein Mensch, der keinem anderen was zuleide tun will. Also eben ein bisschen nach dem kategorischen Imperativ von Kant. Also tu keinem anderen was du selbst willst, dass man dir tut. Also ich mag einfach Leute, die zu dem Wort stehen, das haben, die ein Gefühl haben für andere Menschen. Ich denke, wir leben auf dieser Welt gemeinsam. Ich habe auf meiner LinkedIn-Seite einen Spruch vom Garcia Marquez: wir haben keine andere Welt, in die wir auswandern können. Und darum müssen wir mit dieser Welt behutsam umgehen und wir müssen auch miteinander behutsam umgehen. Wir sind alle Menschen auf diesem Planeten und jeder hat das Recht, hier zu leben. Und eigentlich sollte man diese Welt so gestalten, dass wirklich jeder in Würde und auch mit Nahrung und allem drum und dran, was halt dazu gehört, alt werden kann.
Dazu nichts mehr. Der nächste Text, bitte, Hermann Knapp.
Ja, das ist noch ein Auszug aus dem Roman. Nur ein bisschen Einleitung wieder. Die Zahl der Ambrosianer, die nimmt immer mehr zu. Anfangs werden sie in Lagern zusammengepfercht, aber das lassen sie sich natürlich nicht auf Dauer gefallen. Es kommt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen die Lebenden schlechte Karten haben, denn wie bekämpft man Gegner, die nicht sterben können? Andererseits sind die Ambrosianer aber mit ihrem Dasein auch nicht glücklich. Der Martin Heinz beschreibt es einmal so: Es fühlt sich an wie gefressen, halb verdaut und ausgekotzt. Und eigentlich wünschen sie sich den Tod und so beschließen letztlich die Lebenden und die Ambrosianer gemeinsam einen Boten zum Tod zu schicken, der ihn dann auffordern soll, seine Pflicht zu tun. Und dieser Bote ist eben der Martin Heinz. Nach längerer Suche findet er den Tod und jetzt lese ich einen kurzen Ausschnitt aus dem Gespräch, das Martin Heinz mit dem Tod führt. Kommen wir zum Geschäft. Ich bin als Botschafter der Ambrosianer und der Lebenden zugleich zu dir gekommen, erklärte er ernst. Wir fordern dich auf, deine Pflicht zu erfüllen. Lass uns Ambrosianer sterben. Der Tod sah ihn lange schweigend an. Dann schüttelte er bedächtig den Kopf. Nehmen wir an, ich könnte dir deinen Wunsch tatsächlich erfüllen. Warum sollte ich das tun? Weil die Menschheit dich braucht, sagte Heinz. Der Tod lachte bitter und grollend. Dann sah er Heinz böse an. Die Menschheit braucht mich. Jetzt auf einmal kommt ihr angekrochen. Dabei habt ihr mich gerade in den letzten Jahrzehnten ständig nur missbraucht und wie einen Sklaven benutzt, schimpfte er. Heinz schaute ihn ratlos an. Ach, das ist euch wohl gar nicht in den Sinn gekommen, fuhr der Tod fort. Das hätte ich mir denken können. Hochmütig und ichbezogen, wie ihr seid. In früheren Jahrhunderten wart ihr Menschen auch schon grausam, habt einander zum Spaß oder für eine angeblich heilige Sache abgeschlachtet und ich musste dann herbeieilen, um die Opfer eurer sinnlosen Kriege ins Totenreich zu führen. Aber damals hattet ihr immerhin noch Ehrfurcht vor mir oder zumindest Angst. Aber heutzutage, Massenvernichtungsmittel löschen ganze Städte in wenigen Sekunden aus und ich muss die Sterbenden einsammeln. Ich muss sozusagen euren Abfall beseitigen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie demütigend das für mich ist. Er machte eine kurze Pause, so als müsste er seine Gedanken sammeln. Dann warf er Heinz einen düsteren Blick zu. Weißt du eigentlich, was ich an euch Menschen am meisten hasse und was ich euch nie werde verzeihen können, bis in alle Ewigkeit nicht? Das ist der Terror, jener von selbsternannten Rächern, genauso wie jener von Gotteskriegern und von demokratisch gewählten Regierungen. Ihr bedroht euch gegenseitig mit dem Tod und setzt mich somit als Druckmittel gegen eure Artgenossen ein, ohne mich je zu fragen, ob ich damit einverstanden bin. Mich, der ich völlig unpolitisch bin, der seit Anbeginn der Zeiten die Mächtigen genauso in seine Arme nimmt wie die Schwachen, die Reichen ebenso wie die Armen und vor dem wirklich alle Menschen gleich sind. In eurer Hybris maßt ihr euch an, über mich zu bestimmen.
Ja, ich war jetzt so drin im Text. Musik passt auch wieder, weil wenn ich das höre, dann denke ich mir, weg von dieser Erde, es geht nicht, aber in Gedanken kann man es auf jeden Fall machen. Was ist die nächste Musik, bitte?
Ja, mir geht es genauso, wenn ich in der Situation eines Ambrosianers wäre und nicht sterben könnte, dann gäbe es nur eine Alternative, Fly Me to the Moon und in der Version von Frank Sinatra.
Ja.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true.
Nur wenige, Erm und Indie Martin, die einfach singen, als würden sie reden mit dir, so nebenbei, ohne Anstrengung. Ein Hammer. Ja, dankeschön. Was steht bei dir als nächstes ins Haus? Da meine ich jetzt nicht die Lesung heute, sondern was hat er noch vor, der Hermann Knapp?
Der Hermann Knapp schreibt im Moment an seinem nächsten Roman, der soll voraussichtlich im Jahr 2019 erscheinen, wieder im Wortreich Verlag. Es wird eine ähnlich schräge Geschichte werden wie Der Tote, der nicht sterben konnte. Ja, da bin ich am Arbeiten. Also sollte das Manuskript schon irgendwann Mitte nächsten Jahres spätestens abliefern.
Mhm. Und da das ist ein gewaltiger dran. Druck. Was anders? Wüsst vielleicht nur am Everest?
Nein. Bergsteigen will ich nicht, da habe ich zu viel Höhenangst. Okay. Was mir schon gefallen würde, ja. Also vielleicht dann erst in der Pension, ich würde zum gerne mal den Jakobsweg gehen.
Ah, okay, noch nicht gegangen?
Nein, noch nicht gegangen, noch mit Familie und Arbeit nicht dazugekommen, ja. Aber das wäre sowas.
Ich habe einige Bekannte, das ist eine Geschichte.
Ja. Kenne ich eben auch Erzählungen und das würde mich reizen. Der Mount Everest reizt mich nicht.
Was will ich denn da oben?
Ja.
Dem Himmel nahe kann ich da unten auch sein.
Ja.
Der letzte Text für heute. Und da hören wir, glaube ich, ein Märchen, oder?
Wir hören ein Märchen, ja. Ich habe ja gemeinsam mit 5 Autorinnen ein Märchenbuch herausgebracht in Akazia Verlag in Guttau, also gar nicht weit weg von da. Das sind 27 Geschichten drinnen und eine davon möchte ich gern vorlesen.
Bitte sehr.
Und die heißt Die Bestimmung. Der Märchenprinz war unglücklich. Er näherte sich dem heimatlichen Schloss, dabei wäre er am liebsten einfach weit, weit fortgeritten. Irgendwohin, wo ihn niemand kannte. Lautlos verfluchte er seine Bestimmung, die ihn zwang, Märchenprinzessin zu retten. Nach dem Desaster, das er gerade erlebt hatte, hatte er darauf gar keine Lust mehr. Der Drache, der den Turm bewachte, war ja nicht das Problem gewesen. Das Vieh war so alt, dass es bei dem Versuch, Feuer zu speien, an einem Hustenanfall gelegentlich zugrunde ging. Der Prinz brauchte nicht einmal sein Schwert zu ziehen, sondern nur zuzuschauen. Unbehelligt kletterte er dann den Turm hinauf, um seine zukünftige Braut zu retten. Doch als er sich durch das Fenster ins Innere schwang, wäre er vor Schreck beinahe rückwärts wieder hinausgefallen. Denn statt einer goldlockigen Maid saß da eine uralte Frau mit schütterem weißem Haar und einem zahnlosen Mund. »Wo hast du dich so lang herumgetrieben? Ich hatte dich schon vor 100 Jahren erwartet«, fuhr sie den Prinzen an, der sie entsetzt anstarrte. »Steh nicht so blöd herum«, keifte sie. »Ich bin deine Märchenprinzessin, also küss mich und bring mich zu deinem Schloss, damit wir heiraten können. Ich werde schließlich nicht jünger.« Mit ausgebreiteten Armen humpelte sie auf den Prinzen zu und spitzte die Lippen für einen Kuss.
Der Prinz hob abwehrend die Hände, taumelte zurück und fiel nun tatsächlich aus dem Fenster. Aber er landete weich auf dem Bauch des toten Drachen und blieb unverletzt. Oben hörte er die Prinzessin wütend kreischen, doch er rannte zu seinem Pferd, schwang sich hinauf und galoppierte davon, als sei der Teufel persönlich hinter ihm her. Jetzt war er fast zu Hause angelangt und niedergeschlagener denn je. Er wusste, dass seine Eltern verlangen würden, dass er sich sofort wieder auf die Suche nach einer Prinzessin machte, sie rettete, heiratete und dann das Land regierte und einen neuen Märchenprinzen zeugte. Das war der unveränderliche Lauf der Dinge. Doch er wäre so viel lieber ein Sänger geworden, der frank und frei durch die Lande zog, von der Hand in den Mund lebte und in jedem Dorf ein Liebchen hatte. Aber als Märchenprinz war sein Weg eben vorbestimmt, unerbittlich. Er stieg von seinem Pferd, um das letzte Stück zum Schloss zu Fuß zu gehen und somit seine Ankunft noch ein wenig hinauszuzögern. Da kam er an einem Tümpel vorbei und sah einige quakende Frösche am Ufer sitzen. »Ihr habt es gut, könnt den ganzen lieben langen Tag tun, was ihr wollt, habt keine Verpflichtungen und müsst keine Prinzessinnen erretten«, sagte er neidisch. »Dann möchtest du wohl so sein wie sie«, fragte da plötzlich eine krächzende Stimme hinter ihm. Der Märchenprinz wandte sich um und erblickte eine alte, hässliche Frau mit einer großen Warze auf der Nase. Ohne Zweifel eine Hexe. Der Prinz warf einen Blick hinauf zum nahen Schloss seiner Eltern, wo so viel verkrustete Tradition und so viele Verpflichtungen auf ihn lauerten, um ihn wie Ketten in ihren Bann zu schlagen. »Ja«, sagte er inbrünstig, »ich wünschte mir, ich wäre ein Frosch.« Die Hexe lächelte mitfühlend. »Du bist ein hübscher und freundlicher Bursche, deshalb werde ich dir diesen Wunsch gern erfüllen. Küss mich und du wirst zum Frosch«, sagte sie. Der Prinz starrte sie ungläubig an. Sollte es wirklich so einfach sein, dem Leben, das er hasste, für immer zu entfliehen? »Was willst du von mir als Gegenleistung?« Die Alte lachte schrill. »Der Kuss ist die Gegenleistung. Er wird mich berühmt machen. Oder kennst du irgendein anderes Märchen, in dem die alte Hexe den Prinzen küssen darf?« Das leuchtete dem Märchenprinzen ein, und auch wenn ihm ein wenig davor graute, beugte er sich doch zu ihr hinunter und küsste sie. Sofort erfasste ihn ein starker Schwindel und dann spürte er ein Ziehen und Zerren in seinen Gliedern. Es tat fürchterlich weh und er öffnete den Mund, um einen Schmerzensschrei auszustoßen, doch heraus kam nur ein lautes Quaken. Der Prinz sah an sich hinunter. Er war ein Frosch. Fortsetzung im Buch.
Kann ich nur empfehlen, keine Frage. Also du bist in jedem Metier, finde ich, so super daheim. Also wirklich Texte, die unter die Haut gehen, an Intensität und dann wieder so leicht ein Märchen hinschmeißen, was genau umgekehrt ist, wie man es kennt. Ja, was hören wir denn jetzt?
Ja,
als Abschluss, ich freue mich da schon.
Welches Lied könnte nach der Geschichte vom Märchenprinzen besser passen als Männer von Herbert Grönemeyer?
Jawohl.
Männer nehmen den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit und Männer sind so verletzlich. Männer sind auf dieser Welt einfach unersetzlich. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie Blöde.
Wann ist ein Mann ein Mann?
Ja, ich muss das Tippen unter den Fuß aufhören. Unter den Tisch mit dem Fuß, das Tippen unter den Tisch aufhören. Ja, heute Texte von Hermann Knapp. Wunderbar. Und Sahnehäubchen drauf, fünfmal mit SDS, Konstantin Wecker, Louis Armstrong, Frank Sinatra und zum Ende Herbert Grönemeyer. Ja, jetzt hätten wir nur kurz Zeit für dich. Was du uns sagen willst, Werbung für deine Lesungen, für deine Bücher, was auch immer. Was du uns zu sagen hast, hast gut Minuten Zeit, bitte.
Ich möchte vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, wie ich Literatur sehe. Also oder meine Literatur sehe. Ich möchte mit meinen Texten zwar unterhalten, aber viele meiner Texte haben dann doch auch einen ernsten Kern über die Welt, wie sie ist und ob sie gut so ist, wie sie ist. Und wenn es mir gelingt, bei aller Komik auch, die in den Texten ist, zu manchen Leser, zu manchen Leserinnen vielleicht dazu zu bewegen, darüber nachzudenken oder zu inspirieren, dann würde mich das natürlich sehr freuen. Im Übrigen, ja, ich habe nur Lesungen. Ich habe am 15. November eine Lesung in Amstetten. Ich bin am 12. November jetzt in meiner Heimat, in Bad Großbertholz. Und wollte einfach nur sagen, wenn es Kulturverantwortliche gibt oder Vereinsobmänner für Kulturvereine, die Sendung vielleicht hören und sie denken, naja, so eine Lesung von Hermann Knapp wäre vielleicht für unser Publikum auch interessant. Man findet alle Daten, die notwendig sind, auf www.hermann-knapp.at. Im Übrigen danke ich sehr herzlich für die Einladung und dass ich hier meine Texte und meine Literatur präsentieren durfte.
Ja, danke Hermann Knapp fürs Kommen. Wie gesagt, ich bin ein Fan von dir, seit du in Akut, das war glaube ich vor 5 Jahren, das erste Mal im Preis gekriegt oder warst du das zweite Mal? Ich war jedenfalls das erste Mal dabei, habe mir gedacht, der schreibt, der Mensch, das ist unglaublich. Was ich an Hader immer geliebt habe, der frühe Hader, das war, du hast gelacht und dann kommt was und das bleibt im Hals stecken und genauso geht es mir mit deinen Texten. Man schmunzelt, man lacht und dann kriegt man aber eine wieder drüber von der Realität, die du wirklich so beschreibst, wie sie ist, die weh da kann. Danke vielmals fürs Kommen.
Ich sag danke.
Ja, wunderbare Sendung, Hermann Knapp, heute bei mir im Studio. Ja, wie geht's weiter? Wiederholung, muss ich sagen. Wiederholung morgen Donnerstag um 12 Uhr, 3 Tage später am Sonntag um 9 Uhr vormittags. Ja, nächstes Vis-à-vis, Mittwoch, 13. Dezember 2017 um 17 Uhr, Studiogast Brigitte Steingress aus Wartberg, ob der Eist. Ja, und der letzte Satz, ich hoffe, dass auch für euch etwas dabei war und verabschiede mich herzlichst, euer Harald Brachner.